On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Nach einem bisher durchwachsenen deutschen Jahr jetzt die deutsche Tennissensation beim ATP 1000 Turnier in Madrid. Gina Lückenkämper schafft genau die 11 Sekunden und es stehen reichlich Playoffs und Finalturniere in nationalen sowie internationalen Ligen an. Das alles und noch viel mehr und natürlich unter Umständen zwei Relegationsfreuden mehr oder weniger für unsere beiden Vereine. Das alles und noch viel mehr bei On the Pitch, der Sportpodcast in Folge 160. Und damit auch ein herzliches Willkommen und moin moin, schönen Montag an David.
Moin moin Benny. Ja, ich denke, zu den Fußball-Relegationsfragen kommen wir dann später. Letztes Jahr haben wir gesagt, ja gut, dann treffen wir uns dieses Jahr wieder. Wir spielen zwar vielleicht beide Relegation, aber sicherlich nicht in der gleichen, aber da kommen wir am Ende beim Fußball drauf zu sprechen. Generell können wir uns, bevor wir unsere 5-Sterne-Mannschaft im Fußball nachher auch noch besprechen, Sterne bei Spotify geben. @onthepitch_pod, so findet ihr uns ja bei Social Media, da gibt es fleißig Reels und Shorts. Jeden Tag, auch unter der Woche, versuchen wir da für euch die Sportnews zusammenzufassen. Und in der heutigen Folge haben wir, wie gesagt, Tennis mit dem Programm. Wir schauen uns den Formel 1 Grand Prix in Miami an. Darts und Snooker dürfen natürlich ebenso nicht fehlen wie der Auftakt des Giro d'Italia im Radsport. Wir haben Handball, Basketball und Eishockey, überall mit Bundesligen, Playoffs oder Weltmeisterschaften, die vor der Tür stehen. Ein paar Neuigkeiten aus dem Wintersport, was die zukünftige Kalendergestaltung angeht. Wir haben Leichtathletik auf dem Programm, da ging die Diamond League los. Und im Fußball, glaube ich, müssen wir international als auch national einige Dinge besprechen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit der großen Tennissensation, die du schon angesprochen hast. Jan-Lennard Struff mit Finaleinzug und fast dem Alcaraz-Sieg. Oder dem Alcaraz besiegen in Madrid, nachdem er ja in der Quali quasi schon gefühlt raus war oder zumindest dann auf den gleichen nochmal treffen durfte.
Ja, ganz genau. Also er ist ja nur als Lucky Loser in das Finalturnier gekommen, also in das Masters-Turnier in Madrid, Jan-Lennard Struff. Und der mittlerweile 33-Jährige schafft dann wirklich die Sensation und strebt so diesen Marsch an durch dieses gesamte Turnier, schafft es wirklich bis in das Finale und schlägt da auch wirklich große Namen. Also im Viertelfinale unter anderem Stefanos Tsitsipas, auch die Nummer 5 der Welt. Und das in 3 Sätzen, also nicht mal eben kurz und knackig, sondern auch wirklich über die lange Distanz. Und wir haben ja schon vor ein paar Wochen darüber geredet, als Struff in seinem ersten Viertelfinale in einem ATP 1000 Turnier stand. Das müsste in Monte Carlo gewesen sein. Dass er jetzt im Spätherbst seiner Karriere nochmal so richtig auftaut und plötzlich auch im Einzel wieder einiges schafft. Und gerade nach diesem solchen Jahr im letzten Jahr sensationell. Und dann hat es ja sogar fast sogar für den Turniersieg gereicht. Im Finale dann gegen Carlos Alcaraz. Am Ende leider 4-6, 6-3, 3-6. Aber auch wieder in diesen dritten Satz gekämpft und gebissen. Und da haben wir natürlich den Vergleichspunkt, David. Im Achtelfinale traf Alcaraz ja auf Zverev. Und da ging die Sache deutlich aus für Alcaraz. Mit 6-1, 6-2. Die Spiele, die kann eben Zverev gerade noch nicht gewinnen. Und da sieht man, in was für einer Form Jan-Lennard Struff gerade ist. Das hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass der nochmal so zurückkommt.
Ja, und er hat sogar schon mal gegen Alcaraz gewonnen, also bei den French Open 2021 in 3 Sätzen gewonnen, in Wimbledon das Jahr darauf, also letztes Jahr in 4 Stunden dann verloren gegen Alcaraz, und das Ganze ist natürlich jetzt auch für die Weltrangliste ein ordentlicher Boost. Alcaraz jetzt nur noch 5 Punkte hinter Djokovic auf Platz 2 und Jan-Lennard Struff springt von Rang 65 auf Rang 28. Das lässt gerade mit Hinblick auf die ja am 22. Mai beginnenden French Open wirklich hoffen. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht, das in Madrid zu sehen. Bei den Damen gewinnt Sabalenka gegen Swiatek, auch da ein hochbesetztes Damenfinale, Benny.
Ja, ganz genau. Erstens das. Und ich muss dann natürlich nochmal das mit dem Lucky Loser genauer erwähnen. Im Halbfinale gegen den russischen Aslan Karatsev, auch gegen den Qualifikanten. Wie gesagt, eben dieser Karatsev hat Jan-Lennard Struff in der Qualifikation noch geschlagen und Struff ist nur durch die Lucky-Loser-Wertung ins Hauptfeld gerückt. Und im Halbfinale gibt es dann die Revanche oder die Chance auf die Revanche. Und das geht dann auch in einem wichtigen Spiel dann gut für ihn aus. Also zwei Sensations-Halbfinalisten da im Halbfinale von Madrid. Und das Coole ist, es geht ja jetzt direkt weiter. Direkt das nächste Masters steht vor der Tür, nämlich mit Rom. Doch da beginnt heute die Quali, also es geht Schlag auf Schlag, jetzt geht's eben in die Sandsaison natürlich richtig rein, wie du schon vor der Folge richtig sagtest, French Open stehen vor der Tür, es wird sehr spannend und ja, natürlich auch aus deutscher Sicht wieder sehr schön, dass wir da sogar zwei Deutsche bei den Herren dabei haben. Wir können ja noch mal ganz kurz auf die Damen schauen, wie das da noch lief aus deutscher Sicht. Auch wieder eher mittelmäßig, denn es geht wieder nicht über die zweite Runde hinaus, glaube ich. Doch, eine Deutsche haben wir tatsächlich in der dritten Runde gehabt mit Julie Niemeyer, die da immerhin einen Achtungserfolg holen konnte. Da verlor sie dann gegen die Belgierin Mertens mit 3-6, 4-6, aber auch da wieder eine dritte Runde. Da geht es eben schrittweise voran immerhin.
Genau, wer bei Sand natürlich nicht fehlen darf, ist Rafael Nadal. Der fehlt aber im Moment, hat immer noch mit seinen Verletzungen zu kämpfen, hat auch Rom schon abgesagt. Also mit Hinblick auf die French Open, was ja sonst immer so sein Turnier waren und ja eigentlich auch sind, wird es da noch unsicher, ob er wirklich mit dabei ist. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass da der alte Mann, der einzig Verbliebene, er fast schon nochmal auf den grünen Ast kommt und dann in Paris dabei sein kann. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen und springen ansonsten jetzt nach Miami, wo zum zweiten Mal ein Formel 1 Grand Prix rund um das Hard Rock Stadium der Miami Dolphins aus der NFL stattgefunden hat. Zugegebenermaßen jetzt kein absoluter Hochkaräter, aber zumindest ein bisschen spannender als in Baku. Und es ist immerhin fast kein Pressevertreter in der Boxengasse überfahren worden. Ich meine, das hat man in Baku ja auch fast schon anders gesehen. Vielleicht vorneweg die Eindrücke des Wochenendes von dir geschildert, weil so ein paar Kontinuitäten bleiben ja seit Saisonbeginn irgendwie dann doch.
Ja, genau, und die vollziehen sich eben leider, muss man ja sagen, oder also bei manchen dann auch Gott sei Dank, wenn wir auf Alonso schauen für uns, doch auch ganz vorne. Das heißt, Max Verstappen, obwohl er von 9 starten musste, dann im Hauptrennen, gewann am Ende doch sehr solide und das auch wegen einer sensationellen Aufholjagd. Ich glaube, nach 15 Runden war er schon in den Top 3 und wieder vorne dran und wie du schon vor der Folge sagtest, Perez hat da keinen guten Job gemacht. Er konnte das Rennen eigentlich von vorne gestalten und wirkte da wie eine Slalomstange gegenüber Max Verstappen. Also das waren zwei Welten, die da aufeinander getroffen sind im Finalduell in Anführungszeichen. Und auch Fernando Alonso, 5. Rennen der Saison und 4. 3. Platz, einmal 4. wurde er ja, glaube ich, ne? Ist eine unfassbare Konstanz, die er da vom Zaun bricht und das ist sehr schön und weiter schwierig oder weiter schwer tut sich natürlich Ferrari. Ich meine, Leclerc, du hast schon gesagt, lange in einem Kampf mit Magnussen gewesen. Ich spreche es mal falsch aus.
Das erste war schon richtig. Kevin Magnussen.
Genau, Kevin Magnussen. Auch das natürlich nicht der Anspruch von Ferrari. Und Sainz auf 5, das ist, glaube ich, ja mindestens das, was man sich da wünscht. Am liebsten natürlich, dass man da um Podien mitfährt. Das geht aber momentan leider nicht oft, auch weil der Aston Martin wirklich doch ein Stück besser ist als der Ferrari.
Ja, zumindest wenn Fernando Alonso drin sitzt. Lance Stroll konnte nicht wirklich überzeugen. Vielleicht, um auf das Qualifying zurückzukommen, ist es natürlich so, dass Charles Leclerc das Ganze einem abrupten Ende zugefügt hat. Weil Max Verstappen dann dementsprechend nur auf Platz 9 losgefahren ist, Charles Leclerc einmal verbremst in Q3, dann habe ich schon gesagt, ja gut, im Endeffekt landet er nachher am Ende in der Wand oder so. Und so kam es dann auch. Es kam keine rote Flagge mehr. Also die rote Flagge kam schon noch, aber es war nicht mehr genug Zeit, das Ding wieder neu zu starten. Das heißt, es ging mit der Startaufstellung Perez, Alonso, Sainz und dann Magnussen auf 4 ins Rennen, was wirklich erstaunlich ist. Und Alonso hat sich im Grunde im Rennen dann eher mit Perez vergleichen lassen, als sich Perez mit Verstappen hat vergleichen lassen, weil die Rundenzeiten ihm wirklich so krass auseinandergingen. Alonso hat sich dann nicht wirklich auf einen Fight mit Sainz eingelassen, was gut war, weil sonst hätte er seinen 3. Platz noch an den Ferrari-Piloten verloren. Hülkenberg mit Platz 12 ins Rennen gegangen, am Ende auf Platz 15 ins Ziel gekommen, hat zwischenzeitlich ganz gut ausgesehen, auch gerade weil er seinen Boxenstopp spät gesetzt hat, dachten vielleicht doch der ein oder andere noch, dass man da Punkte holen kann für Haas. Hat auch funktioniert, allerdings nicht von Nico Hülkenberg. Kevin Magnussen ist 6 Positionen zurückgefallen und holt noch 1 Punkt für Haas. Was uns wirklich jetzt zu dem erstaunlichen Ereignis führt, dass wir nach 5 Saisonrennen alle Teams schon mit Punkten haben. Das hat man auch in den letzten Jahren nicht oft gesehen. Beide Alpinen in den Punkten, auch da geht es weiter bergauf. McLaren weiter mit zum Teil auch schlechtem Auto, aber auch ein bisschen Pech. Also Lando Norris und Piastrino auf 17 und 19. Alle Fahrer im Ziel, das erlebt man auch nicht so häufig. Der Lokalmatador Logan Sargeant auf Platz 20, Joe 16, Hülkenberg, Albon 14, Bottas 13, Stroll nur auf 12, eben nur einmal Punkte für Aston Martin, das aber 15-fach. Hamilton weiterhin ähnlich schwach wie Leclerc, gerade im Rennen, das hat überhaupt nicht gestimmt. Und Leclerc ja mit Quali-Abstimmung hat es dann im Rennen nicht funktioniert, aber in der Quali eben auch nicht, weil er in der Wand gelandet ist. Für die WM-Wertung bedeutet das, dass Max Verstappen weiter vorne bleibt, 119 Punkte, nur 14 Punkte Vorsprung vor Sergio Perez. Fernando Alonso sammelt am 5. Wochenende zum fünften Mal 15 Punkte ein und ist jetzt mit 75 Punkten ja relativ deutlich vor Hamilton und Sainz in der WM. Dahinter Russell, Leclerc, Stroll, Norris, Gasly, Hülkenberg und alle bis auf Sargent und De Vries haben da auch schon Punkte gesammelt. Konstrukteurswertung, ein kurzer Blick, Aston Martin noch knapp vor Mercedes und McLaren und Alpine jetzt punktgleich. Ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen drehen. Weiter geht es in 2 Wochen dann in Imola.
Ja, und vielleicht kann ich da einfach nochmal kurz einspringen und mich interessiert da einfach mal so deine Einschätzung, weil mein Eindruck vor der Saison war auch, dass doch auch große Erwartungen gehegt wurden, natürlich vor allem langfristig, aber an die Neulinge in der Formel 1, also Piastri natürlich, Sargent oder auch De Vries, jetzt in diesem Rennen alle ganz hinten, bei McLaren haben wir schon oft genug gesagt, dass das Auto einfach momentan nicht so richtig konkurrenzfähig ist, was natürlich vor allem für Lando Norris ganz hart ist, weil der natürlich ganz andere Ansprüche hat. Aber was würdest du gerade so für ein Zwischenfazit für die drei noch relativ jungen Neulinge ziehen? Also ich meine, De Vries, da können wir uns noch in der letzten Saison daran erinnern, dass er ja, glaube ich, in einem Rennen einspringen konnte und direkt Punkte holen konnte. Mhm. Das war jetzt bisher noch nicht so richtig gut in der Saison und auch der Rest lässt ja noch ein bisschen zu wünschen übrig.
Ja, also im Prinzip sind es ja nur 2,5 Neulinge. Also zum einen wegen des Testeinsatzes oder Ersatzfahrereinsatzes von Nick de Vries, aber vor allem auch, weil er in anderen großen internationalen Rennserien schon Riesenerfolge einfahren konnte, was ja zum Beispiel bei Logan Sargent und Oscar Piastri überhaupt nicht der Fall ist. Logan Sargent, ich meine, solange er es besser macht als Nicola Latifi, hat er schon viel gewonnen. Das sieht im Moment auch so aus, aber viel mehr ist es auch nicht und viel mehr habe ich nicht erwartet. Bei Piastri ist schon erstaunlich, dass er, naja, also ich glaube, ich kann mir noch nicht so ganz einschätzen, wer da wie gut mit der Scheißkarre zurechtkommt. So muss man es ja bei McLaren wirklich sagen, mit Norris und Piastri. Ich finde es okay, was er macht. Ich würde da jetzt nicht groß überlegen, den rauszuschmeißen. Und was dann schon wirklich erstaunlich ist, dass Nick de Vries so enttäuscht gegen Yuki Tsunoda, der ja eine auch durchwachsene Saison, eine erste Saison bei AlphaTauri hatte mit wirklich guten Aussichten auch nach oben. Aber jetzt, dass der da so hart gegen de Vries das Teamduell gewinnt und inwiefern das weitergeht, wird fleißig zu beobachten sein. In der WM ist ja sogar Sargent noch vor de Vries. Also mal gucken, was da die Fahrerpolitik bei AlphaTauri in den nächsten Wochen so macht. Ich glaube, da könnte auch, auch wenn das immer sehr, sehr spektakulär ist, unter der Saison noch ein Wechsel anstehen. Aber mein Gott, die Saison ist, Klammer auf, zu lang. So.
Die Sätze werden noch komplizierter, wenn man da die Klammern vorliest.
Richtig, sorry fürs Zuhören, das ist natürlich schlimm.
Ja, genau. Also du sagst schon, als nächstes kommt Imola und ich glaube, dann wäre es das auch erstmal aus der Formel 1, oder?
Genau, dann können wir gerne zum Darts und zum Snooker ansprechen, wobei ich gar nicht weiß, ob nach der WM im Snooker groß was passiert ist, Benni.
Nee, ich glaube, da wird traditionell nach der Snooker-WM immer die Senior-Snooker-WM drangezogen mit den ganzen altgedienten Legenden, aber ich glaube, den Blick erspare ich euch heute.
Amen.
Und wir gehen direkt zum Darts, nämlich nach Wietze nach Belgien, wo das nächste European Tour Turnier stattfand. Ich glaube, das 5. mittlerweile schon in dieser Saison. Das 7. tatsächlich sogar. Und ja, auch hier gab es doch ein paar Schlagzeilen. Zum einen, dass Gary Anderson zurück auf der European Tour ist. Der Mann hat ja jahrelang die European Tour ausgelassen, weil er nur die großen Turniere mitgespielt hat. Und wenn es sein musste, die Pro Tour, weil er sich dafür natürlich auch unter anderem für ein Major-Turnier mit den Players Championship Finals qualifizieren musste. Also für ihn waren nur die großen Dinger gemacht, aber seitdem eben die großen Majors nicht mehr funktionieren, muss er jetzt eben auch wieder auf die European Tour zurückgreifen, die natürlich auch immer attraktiver wird, auch finanziell gesehen und dementsprechend auch eine höhere Bedeutung für die Gesamtrangliste. Und das lief jetzt auch am Wochenende ganz gut, denn er stand direkt in einem Viertelfinale. Dort war dann gegen Michael van Gerwen Schluss mit 1-6. Trotzdem konnte er auf dem Weg unter anderem Rob Cross schlagen mit 6-2. Also da waren doch auch einige gute Ergebnisse dabei. Und Ryan Searle konnte er ebenso mit 6-2 schlagen, also deutliche Siege auch. Am Ende gewann das Turnier Michael van Gerwen, erster European Tour Sieg im Jahr, gegen Luke Humphries mit 8-6, zuvor noch gegen Josh Rock 7-3 gewonnen und davor eben, wie gesagt, Gary Anderson. Und auch aus deutscher Sicht lief es wieder nach Maß, würde ich sagen. Schindler und Clemens beide im Finaltag dabei, beide im Achtelfinale. Das ist schön, dass das so ein bisschen zur Regelmäßigkeit wird, dass man da mindestens einen Deutschen mittlerweile im Achtelfinale, also am Finaltag auf der European Tour dabei hat. Und die tolle Geschichte ist da ja auch, dass Gabriel Clemens auch mal wieder einen Topstar besiegen konnte. Denn in Runde 2 schlug er im Decider mit 6-5 Peter Wright. Und das wirklich mit einem guten Spiel, 103er Average, das sieht man von ihm auf der European Tour auch selten. Da war dann leider im Achtelfinale gegen Michael Smith mit 4-6 Schluss. Und Martin Schindler brachte Michael van Gerven, den späteren Sieger wohlgemerkt, an den Rand einer Niederlage. Auch da reicht es knapp nicht mit 5-6. Die Spiele, die gewinnt er leider noch nicht, aber ich glaube, das zeigt doch, wo es auch für ihn hingehen kann. Ich meine, er hat jetzt wieder locker die zweite Runde überstanden, 6-1 gegen Daryl Gurney. Das sind gute Aussichten. Und natürlich, wer darf auch nicht fehlen, wenn er am Wochenende Challenge-Tour war, Dragutin Horvat, der Kasseler Dartspieler, den wir immer so gerne erwähnen. Denn wir haben letztens darüber berichtet, David, dass er tatsächlich seinen ersten Challenge-Tour-Titel überhaupt einfahren konnte. Jetzt am Wochenende waren wieder 5 Turniere. Und da war unter anderem ein Finale und ein Halbfinale bei. Danach auch noch ein Achtelfinale. Also Top-Ergebnisse für den Herkules. Und das ist sein Spitzname.
Ja, natürlich. Was auch sonst.
Und er hat ja auch ein paar Ähnlichkeiten mit ihm.
Hallo.
Und dazu muss man sagen, der Mann ist mittlerweile jetzt Nummer 4 in dem Ranking der Challenge Tour. Die besten 2 qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft und kriegen eine Tourcard. Also ist da mitten im Rennen drin. Mal sehen, ob da die große Überraschung wartet am Ende des Jahres.
Das wäre natürlich wirklich was. Krass. Ich kann euch noch sagen, wie es in der Premier League lief am Donnerstag. Da ging es in Manchester rund. Am drittletzten regulären Spieltag, bevor dann das große Finale in London auf uns wartet. In den nächsten 2 Wochen ist noch Sheffield und Aberdeen auf dem Programm. Aber in Manchester, ja, kann man eigentlich sagen, gab es keine großen Überraschungen. Halbfinale Clayton gegen Doby, der eigentlich fast schon die größte Überraschung war an diesem Tag. Das gewinnt Clayton. Im Halbfinale Smith gegen Van Gerven ist Smith erfolgreich und er gewinnt auch den Abend gegen Clayton 6-3. Für die Tabelle bedeutet das eigentlich nach wie vor das, was wir schon seit langem gesehen haben. Price, Van Gerven und Smith vorneweg. 33, 31, 28 Punkte. Ganz unten Peter White unter Ferner Leaf mit 9, davor Van den Berg mit 11, Doby mit 12. Aber punktgleich Platz 4 und Platz 5, Clayton und Espinel, beide mit 22 Punkten. Einer kommt weiter zum Finale und der fünfte eben nicht. Also die beiden werden sich noch ordentlich duellieren bei den letzten beiden Stationen. Und dann können wir uns da auf jeden Fall noch auf eine spannende Schlussphase in der Premier League kurz vor dem großen Finalwochenende oder vor den Finaltagen dann in London freuen. Das wird doch nochmal eine knappe Angelegenheit.
Ja, genau. Also das ist ja vielleicht auch da ganz gut, dass jetzt doch noch gegen Ende es ein bisschen spannend wird. Ich meine, das war letztes Jahr, glaube ich, nicht so. Da war es relativ früh klar und dann hatte man auch keine Lust mehr, die Premier League zu schauen. Jetzt im Mittelteil wurde es mir zu viel. Aber jetzt denke ich mir gerade wieder, jetzt hat man zumindest mal einen Grund reinzuschauen wieder. Und gerade die Playoffs sind natürlich immer eine Riesengeschichte. Das wird ein Hammer-Event, wo es ja auch dann noch länger geht. Das Finale geht dann ja immer bis 11. Also da werden wir Feuerwerke erleben. Auch Michael Smith hat jetzt ja wieder Top-Darts abgeliefert. Ich glaube, einmal 8 perfekte Darts und einmal 6 perfekte Darts im selben Match im Finale. Oder ich glaube, das war im Finale jetzt am Donnerstag. Also der ist richtig on fire. Er zieht jetzt so ein bisschen wieder auf das Niveau zurück, was er bei der WM fahren konnte. Und wir bleiben dran.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Nach der Pause geht es weiter mit dem Giro d'Italia, mit Handball, mit Eishockey und natürlich auch mit Leichtathletik. Aber noch viele weitere Themen warten auf euch. Also bleibt dran bei @onthepitch_pod. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Radsportteil. Die erste Grand Tour des Jahres hat begonnen, das hatte ich ja unter der Woche auch schon in einem Reel verkündet. Es gab so ein paar Corona-Fälle, die das Ganze so ein bisschen wieder überschattet haben, wie das ja in den letzten Jahren eigentlich immer war bei irgendwelchen Grand Tours. Aber jetzt Riesenausfälle gab es nicht, es ist soweit alles unter Kontrolle. Man kann jetzt sagen, heute ist erst die dritte Etappe, das ist jetzt noch nichts, was man hochhängen kann. Deswegen heute ehrlich gesagt noch eher kurz. Nächste Woche können wir uns dann auch vertieft damit beschäftigen, was die einzelnen Favoriten so machen. Unter anderem ja Lennart Kemner aus deutscher Sicht, der bei dem Auftaktzeitfahren, das es am Samstag gegeben hat, über eine Minute Rückstand hatte, allerdings ja natürlich auch ein richtiger Dominator vorne weggefahren ist. Der belgische Zeitfahrweltmeister Remco Evenepoel ist nämlich in Rosa unterwegs, denn auch bei der zweiten Etappe da gab es einen Sprintsieg von Jonathan Milan aus Italien von Bahrain Victorious, der die zweite Etappe gewinnen konnte. Ja, genauso im Hauptfeld in das Ziel fahren, wie das bei Lennart Kemner auch der Fall war. Das ist ja immer so, dass bei den Sprintankünften, wenn die großen Hauptfeld passieren, dass da keine großen Zeitabstände bei rumkommen. Von daher gibt es eigentlich viel mehr noch gar nicht zu berichten vom Giro, aber auf jeden Fall auch da eine große Empfehlung, jeden Tag mal bei Eurosport reinzuschauen, gerade weil es eben keine Kollision gibt. Das hatte ich ja schon angesprochen mit den French Open. Die beginnen ja erst am 22. Sollte da auch recht viel im Free-TV bleiben und das lohnt sich sicherlich nicht nur aufgrund der Landschaft, Benni.
Ganz genau, darauf weise ich ja immerhin. Nee, aber auf jeden Fall, ich muss da mehr reingucken. Was mich dabei nur immer stört, ist, dass es wenig kompakt ist und dass man auch immer nur einen Teil dann im linearen TV verfolgt. Es geht dann ja meistens auf das Ende der Etappe zu, was da meistens übertragen wird, oder?
Bis auf Eurosport ist volles Programm.
Ja. Ach, okay.
Eurosport ist volles Programm. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass es manchmal nicht ganz so einfach ist, gescheite Zusammenfassungen zu bekommen, wie es ja bei der Tour üblich ist. Ja. Genau. Also bei Giro und Vuelta ist das natürlich schwierig, weil sich da die Öffis nicht so reinhängen. Aber deswegen kann man halt den ganzen Nachmittag gucken, ne? Warum nicht? Also es geht jetzt in Richtung Neapel, hatte ich auch angesprochen, am Donnerstag dann in die Stadt des italienischen Fußballmeisters Capua, die ersten Bergankünfte, und am Sonntag gibt es dann nochmal ein Einzelzeitfahren in Cesana, einer Stadt, die ja unter anderem allen Wintersportfans bekannt ist, weil da die Bob- und Rodelbahn, die nicht mehr in Betrieb befindliche, von Turin 2.6 gestanden hat. Mal gucken, ob man da irgendwelche Ruinen sieht, und dann fange ich wieder an zu heulen. Und am Montag ist wieder Ruhetag, das trifft sich für uns ganz hervorragend, Benni.
Ja, ganz genau, natürlich. Da wird der David ganz emotional.
Ich verstehe es nicht. Egal. Handball bitte.
Genau, wir gehen direkt rüber zum Handball. Auch da stehen mittlerweile nur noch 5 Spieltage an, beziehungsweise sogar 4, wenn ich mich nicht irre, jetzt, 30. bis 34. Und auch da bleibt es oben vor allem sehr spannend. Da heißt es nicht, wie letzte Saison, deutscher Meister wird nur der SCM. Das kann man noch nicht sagen, denn die taten sich jetzt am Wochenende richtig schwer gegen den Bergischen HC. Da war es am Ende nur ein 23-21, aber ganz wichtige Punkte, weil man damit auf gleichem Niveau bleibt wie THW Kiel. Die konnten nämlich deutlich gegen Hannover Burgdorf gewinnen, 33-23. Im Verfolgerduell Füchse Berlin gegen Flensburg-Handewitt gewinnen am Ende die Füchse 37-33. Wäre wichtig gewesen für Flensburg, da ganz vorne dran zu bleiben, weil es war dann wirklich Platz 3 gegen Platz 4. Da geht es ja dann natürlich auch noch um die internationalen Plätze generell da vorne. Das heißt, für beide nicht unwichtig das Spiel gewesen. Und ganz unten, ja, da sieht es weiter für Wetzlar ganz dunkel aus für die HSG. 21-24 gegen den HSV. Da läuft es weiter ganz, ganz dunkel. Da bleibt man auf dem 16. Platz und tritt so ein bisschen auf der Stelle. Bisher konnte man sich immerhin darauf verlassen, dass die unteren beiden Teams, Minden und Hamm-Westfalen, wirklich ständig Punkte liegen lassen. Aber ja, da kann man sich eben auch nicht lange darauf verlassen, weil Wetzlar auch nur 3 Punkte mehr hat, ne?
Ja, genau. Also das ist wirklich schlimm, denn dass die jetzt da so unten reingerutscht sind, das tröstet auch ehrlich gesagt nicht, dass ein Eisenach in der zweiten Liga darauf und dran ist, in die erste Liga aufzusteigen, weil wir sonst immer 2 hessische Teams in der Bundesliga hatten. Das wäre schon schön, wenn die das irgendwie schaffen, da nochmal rumzubiegen, aber 4 Punkte Rückstand auf Göppingen ist natürlich auch erstmal eine Hausnummer, dass man machen muss. Ja, die Löwen spielen noch gegen Melsungen, das wird nachgeholt Ende Mai, also ja, auch bei Melsungen ist ja Europa erstmal kein Thema, das ist ja wirklich schauerlich, und dann muss man unten die Daumen drücken für Wetzlar und oben bleibt es weiter spannend. Das wird noch eine spannende Schlussphase, da ist auch nichts mit, du sagst es schon, deutscher Meister wird nicht der SCM, also zumindest nicht mit Sicherheit, und Kiel wird auch nicht mit 6 Punkten Vorsprung Meister, das war nämlich die andere Prognose dieses Zitategebers, den du da gerade angesprochen hast. Schön, dass er bei Sky verlängert hat. Aber ja, es bleibt weiter spannend, eben in der letzten Sky-Saison Handball nochmal fleißig zu gucken bis zum Saisonende.
Ja, ganz genau. Also genau, du sagtest schon, Melsung, immerhin läuft es ein bisschen besser. Natürlich, man hat jetzt letztens deutlich gegen Flensburg gewonnen, konnte sich da davor aber so ein bisschen den Frust von der Seele schießen gegen Erlangen mit 31-18 oder so war das, glaube ich. Aber ja, das ist dann auch nicht mehr als Ergebnis Kosmetik der Saison, weil so viel nach oben geht auch nicht mehr, da hast du absolut recht. Aber ja, es lohnt sich jetzt gegen Ende auch da einzuschalten, weil wie gesagt, um den Titel geht's da noch unter 3 Teams, und das ist doch mal was man auch ein paar Jahre schon nicht mehr hatte.
Ja, absolut. Für Flensburg ist dieser Kampf um die deutsche Meisterschaft jetzt natürlich vorbei mit 6 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Kiel und Magdeburg. Allerdings haben die ja noch die Hoffnung, die European League zu holen. Da gibt es die Halbfinals, wo ja 2 deutsche Teams dabei sind, Ende Mai. Und jetzt könnt ihr euch diese Woche Mittwoch auch im Kalender ganz dick anstreichen, weil wir haben ja auch noch 2 deutsche Teams in der Champions League, denn Wismar spielt gegen Magdeburg. Und danach um 20:45 dann, glaube ich, Kiel gegen PSG, also 2 wirkliche Top-Partien in der Champions League, das Ganze dann bei DAZN zu sehen. Also da sind die beiden Spitzenreiter in der Handball-Bundesliga auch unter der Woche mit wirklich hochklassigen Halbfinalpartien in der Champions League unterwegs. Und am Mittwoch gibt es davor auch noch die Auslosung für die EM-Gruppen 2024. Wir sagen es ja oft genug, es ist nicht nur Fußball-EM, sondern auch Handball-EM in Deutschland nächstes Jahr und da gibt es mit Flonoss die Ausstrahlung im Stream. Also auch da könnt ihr gucken, gegen wen es da in der Gruppenphase geht.
Ja, ganz genau. Und das wäre es dann, glaube ich, auch schon aus dem Handball. Und wir können direkt weitergehen. Ich glaube, es geht direkt zum Eishockey, ne?
So ist es. Die WM steht vor der Tür.
Oh, ja.
Und da steht auch noch so ein kleines Testspiel an morgen. Die NHL ist fleißig unterwegs. Such dir was aus. Wir können gerne mit der NHL anfangen.
Nee, komm, wir sagen erstmal die WM an, denn wir haben letzte Woche schon grob darüber berichtet, dass in dieser Woche die Eishockey-WM beginnt. Und das in Finnland und Lettland. Und das natürlich besonders, weil Finnland ja auch der Titelverteidiger ist und Deutschland darf auch direkt in der Gruppe ran, unter anderem gegen den Titelverteidiger, gegen Finnland. Wir können ja kurz ganz nochmal auf die Gruppe schauen. Es geht gegen Dänemark, Finnland, Frankreich, Österreich, Schweden, Ungarn und die starken US-Amerikaner. Also das wird wieder ein langes Turnier, gerade weil die Gruppenphase natürlich immer ein bisschen länger ist als bei anderen Weltmeisterschaften. Aber das macht auch beim Eishockey riesig Spaß. Ich meine, da können wir uns, glaube ich, wieder, wie ich auch schon gesagt habe, auf eine tolle und emotionale vor allem Übertragung freuen auf Sport1, sofern die deutschen Spiele dort übertragen werden. Ich meine, ja.
Ja.
Das, genau, gut. und ja. Im ersten Spiel geht es ja am Freitag los. Schweden gegen Deutschland. Das wird auf jeden Fall ein Kracher und ein erster Wegpunkt, sage ich mal, wo man auch vielleicht danach einschätzen kann, wo Deutschland steht. Ich meine, Toni Söderholm ist ja nicht mehr der Nationaltrainer, der ist mittlerweile bei Red Bull München. Und mal sehen, was dann mit dem relativ neuen Trainer geht.
Genau, morgen Abend gibt es noch ein Testspiel, auch bei Sport1 zu sehen. Und Magenta Sport zeigt auch, glaube ich, alles. Gegen Gruppenmitglied USA, gegen die geht es dann auch noch in der Gruppe. Und dann haben wir, wie gesagt, Freitag 19.20 Uhr Schweden, am Samstag 19.20 Uhr Finnland. Und dann gibt es ja auch noch andere Spiele im Laufe der Gruppenphase, die um 15.20 Uhr und ein Spiel um 11.20 Uhr, dann das letzte gegen Frankreich am 23.05. Angepfiffen werden. Ich denke, das ist auf jeden Fall was für den ganzen Tag. Also wer da Lust hat, sich den ganzen Tag in eiskalte Hallen zu begeben, zumindest virtuell, und im aufkommenden Sommer zu entfliehen, da ist die Eishockey-WM wie immer genau das Richtige.
Ja, ganz genau, und trotzdem ist es ja nicht das Einzige, was momentan noch geht. Auch da, die US-amerikanische Liga braucht dann natürlich wieder einen Sonderstatus. Und da sieht es dennoch auch für teilweise deutsche Spieler sehr gut aus. Zum Beispiel Leon Dreiseitel, er konnte mit den Edmonton Oilers jetzt in den Playoffs ausgleichen, bleiben im Rennen, denn die Oilers machten jetzt das 1:1 in Siegen gegen die Vegas Golden Knights. 5:1 hieß es da am Ende. Im ersten Spiel, die Oilers noch verloren hatten, hat Dreiseitel schon 4 Tore gemacht. Jetzt waren es wieder 2 bei 5:1 Erfolg. Also, was soll man dazu noch sagen? Eine Riesengeschichte und definitiv einer der besten Spieler der Welt. Und der Nationaltorwart Grubauer, der spielt ja mittlerweile bei den Kraken, bei Seattle. Und auch da sieht es ganz gut aus. Er konnte da gegen den
7:2.
7:2 haben sie gewonnen tatsächlich, genau,
ja.
Gegen Dallas. Und bleiben da auch im Playoff-Rennen. Also ich finde es da auch sehr interessant, dass teilweise doch auch deutsche Spieler in der NHL die Schlüsselfiguren sind und echt für Furore sorgen. Also das ist nicht wie in der NFL, dass wir da eben Namen haben wie Johnson oder Brown.
Amon-Ra St. Brown, wobei man da sagen muss, dass der natürlich, und das ist ja auch ganz schön für den Hype in NFL-Deutschland, dass der eine Position hat, die im Football-TV oft vorkommt, weil er immer derjenige ist, der die Bälle fängt. Das ist jetzt aber auch neu, deswegen kann ich das Argument auf jeden Fall unterstützen.
Also ich meine, Leon Dreiseitel ist ja ohne Frage einer oder vielleicht sogar der beste Spieler, den es momentan auf der Welt gibt im Eishockey, und dementsprechend genauso Grubauer, der mittlerweile eine Riesenfunktion hat oder eine Riesenrolle hat in der NHL und natürlich auch ein Riesenrückhalt für das Nationalteam sein kann. Ich weiß nicht, wie es aussieht, ob die dabei sind. Ich schätze dann mal wegen der Playoffs nicht. Dementsprechend, natürlich fallen da natürlich, wenn dann, Riesennamen raus. Aber auf jeden Fall auch dennoch eine tolle Geschichte, dass da die deutsche Fahne hochgehalten wird.
Ja, auf alle Fälle, dann drücken wir die Daumen für sowohl die NHL-Playoffs als auch für die Weltmeisterschaft und kommen am Abschluss dieses Takes zur Leichtathletik, die mit einer traurigen Nachricht beginnt, denn mit nur 32 Jahren ist Toi Bowie gestorben. Die Sprintweltmeisterin sowohl über die 100 Meter als auch in der Staffel von London 2017, einen kompletten Medaillensatz in Rio 2016 abgeholt und natürlich Ja, ein wahrer Schock für die ganze Leichtathletikfamilie, der jetzt da genau zum wirklichen Saisonauftakt noch richtig reingehauen hat. Das ist wirklich traurig. Ruhe in Frieden, und das ist wirklich ja, eine sehr, sehr traurige Nachricht gewesen.
Ja, ganz genau. Also, ja, die Familie hat dann ja auch geschrieben, oder auch die, nee, vor allem der Manager oder das Managerunternehmen hat geschrieben: Wir haben eine Klientin, liebe Freundin, Tochter und Schwester verloren. Tori war ein Champion, ein Leuchtturm, der so hell leuchtete. Wir sind untröstlich und unsere Gebete sind bei ihrer Familie und ihren Freunden. Also, das schrieb das Management. Eine Riesenkarriere, die jetzt doch ein schmerzliches Ende findet, und ja, das wünscht sich natürlich niemand. Und ja, genau, da natürlich auch unser Beileid, und das kam jetzt wirklich sehr überraschend, weil da war ja auch nichts bekannt,
Ja.
dass sie an irgendeiner Krankheit leidet oder etwas, oder?
Ja, nee, es ist, soweit ich das überblickt habe, weiterhin nichts bekannt. 32 Jahre alt geworden. Kommen wir zum
Wahnsinn.
Sportlichen in der Leichtathletik. Erfreulich, um jetzt vielleicht nicht direkt zum Diamond League Auftakt in Doha, in Katar, in unserem Lieblingsaustragungsort für Sportgroßveranstaltungen zu springen, sondern erstmal nach Atlanta zu gehen. Denn da ist sowohl Grant Holloway richtig gut über die Hürden gekommen, als auch Noah Lyles mit der zweitbesten Zeit, soweit ich das überblicken konnte, über die 150 Meter, die es ja sonst nicht so ganz so oft gibt, der da herausstechen konnte, sondern vor allem die deutsche Top-Sprinterin Gina Lückenkemper, die schon Anfang Mai eine 11,0 auf die Bahn zaubert. Das sieht man auch nicht ganz so häufig. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, können wir diesen Sommer in Budapest ja vielleicht sogar anlässlich der Weltmeisterschaft eine Zeit unter 11 Sekunden sehen. Von der Sensations-Europameisterin von München letztes Jahr. Und in Doha gab es natürlich auch erfreuliche Neuigkeiten. Jetzt nicht ganz so viel aus deutscher Sicht, aber zumindest schon mal ganz viele Top-Leistungen, die sich da anbahnen. Es gab unter anderem bei den Damen schon einige 100-Meter-Zeiten unter 10,80, was natürlich auch die Hausaufgaben für Dina Lückenkämper schon ganz gut aufzeigt. Christian C., der einfach zum Saisonauftakt schon mal die 70 Meter im Diskuswurf knackt und da, glaube ich, auch auf lange Sicht in diesem Jahr ja wirklich keine großen Gefahren zu befürchten hat, befürchte ich, oder ist auf jeden Fall so. Konstanze Klosterhalfen wurde über ihre Distanz Neunte, Julian Weber im Speerwurf Vierter. Da hat der indische Speer-Olympiasieger Chopra das Ganze für sich entschieden. Und wenn wir über Katar sprechen, sprechen wir immer auch gerne über Sportlerinnen und Sportler, die ja ursprünglich nicht aus Katar kommen. Es gibt eine Ausnahme, das ist der Hochspringer Barshim, vielleicht dadurch bekannt, dass er bei Olympia in Tokio sich ja die Goldmedaille mit Tamberi aus Italien geteilt hat. Vielleicht das so das Prägnanteste aus seiner Karriere gewesen. Der jetzt bei seinem Heimmeeting in Anführungszeichen nur Dritter geworden mit 2,24 Meter. Also da sind noch ein bisschen höhere Höhen möglich. Aber auch da bleiben wir natürlich dran, wie das mit der Diamond League losgeht. Da gibt es jetzt einige Meetings im Monat und da werde ich euch dementsprechend immer auf dem Laufenden halten. Aber eben Gina auch über die Diamond League hinaus. Wirklich schön, dass es da so gut losgeht.
Ja, ganz genau. Also das ist natürlich immer auch bei der Leichtathletik trotz Hallenwettbewerben im Winter eine Sache. Wie kann man die Form aus dem Vorsommer oder aus den großen Wettbewerben des Vorjahres ja in das nächste Jahr konservieren und mitnehmen? Das scheint jetzt zum Start erstmal ganz gut auszusehen, und da freuen wir uns natürlich sehr drüber, gerade mit Hinblick auf die ganz großen Highlights im Sommer. Und genau, wenn du da nichts mehr hast, wärst du das ja auch mit dem nächsten Tag.
Ja, so sieht's aus, genau. Und dann melden wir uns gleich wieder mit Basketball, mit Wintersport. Da gibt es so ein paar Neuigkeiten rund um die Kalender- und Reglementänderungen und natürlich nachher auch noch mit dem Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im vorletzten Take mit Basketball und Wintersport. Das wird jetzt ein bisschen kürzer, aber vielleicht kommen wir da so ein bisschen ins Diskutieren rein. Und bevor wir gleich zum Wintersport kommen, starten wir natürlich mit Basketball. Und bevor wir da nach Deutschland blicken, springen wir gleich über den Teich und Benny bringt uns mal auf den neuesten Stand, was in der NBA so passiert ist. Denn da sind doch so ein paar Serien gedreht worden, wie man es vielleicht nicht unbedingt erwartet hatte.
Ja, ganz genau. Also es gibt da ja gerade die ja, also die Conference Semifinals sind wir gerade. Und da sieht es vor allem in der Eastern Conference sehr, sehr eng aus, denn die 76ers aus Philadelphia können sich tatsächlich ja, zurückmelden. 118 zu 116 gab es am Ende einen hauchdünnen Sieg gegen die Boston Celtics. Auch das hätten nicht viele gedacht. Und das auch durch einen hervorragenden James Harden, 42 Punkte machte er am Ende. Und ja, hauchdünn wurde das Spiel fast noch gegen Ende gedreht. Marcus Smart versuchte dann noch, ich glaube, den Dreier. Sein Korb zählte dann aber um ja, Sekundenbruchteile nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall erstmal da spannend. Ansonsten auch bei den Suns gegen die Nuggets steht es 2 zu 2. Also da sieht es auch sehr eng aus. Und die Lakers und Miami sind in der anderen Conference weiter vorne. Nochmal neu.
Bei Benny sind wieder die Handwerker los. Nicht, dass ihr euch gerade wundert, was da los ist. Letzte Woche war es der Bohrer, heute wird geklopft. Mal gucken, was nächste Woche kommt.
Das ist das große Problem, wenn man in einem Mehrfamilienhaus oder Mehrwohnungshaus lebt. Jedenfalls in der anderen Conference sieht es ebenfalls eng aus, nur da führen auch teilweise Teams, die Lakers zum Beispiel gegen die gegen die Golden State Warriors. Führen sie jetzt nach dem 127-97 Sieg 2-1 und das auch unter anderem aufgrund eines guten Anthony Davis, 25 Punkte. Auch Dennis Schröder konnte mit 12 Punkten von der Bank zum Sieg beisteuern. Und in der anderen sieht es eben, wie gesagt, ganz gut aus für Miami. Die führen da 2-1 gegen die New York Knicks.
Also das ist wirklich spannend, auch gerade natürlich wirklich große Namen, Warriors gegen Lakers, also da auch immer top, das Ganze bei DAZN zu sehen, die Playoffs, also da nochmal ordentlich reinzusehen. Es ist ja wirklich noch nichts groß entschieden, es ist vieles noch offen, es sind überall noch mindestens 2 Spiele drin, also da ist auf jeden Fall sehr, sehr angeraten, da mal reinzuschauen. Und dann blicken wir vielleicht nach Deutschland, bevor wir gleich zur Bundesliga kommen, auch da die Playoffs natürlich weiter im Gange. Können wir sagen, dass es am Freitag noch eine Champions-League-Partie gibt, Halbfinale für die Telekom Baskets aus Bonn. Da geht es dann nach Malaga und das andere Halbfinale ist Teneriffa gegen Jerusalem. Also wirklich interessante Paarungen, die wir da in der Champions League haben. Wie sieht es denn in der BBL aus?
Ja, also erstens stehen da natürlich jetzt die Absteiger fest, weil der letzte reguläre Spieltag vorbei ist und das sind die Fraport Skyliners. Und am Ende ebenso ist es dann der Letztplatzierte, das stand ja schon vorher fest, Medi Bayreuth. Und die Fraport Skyliners, das war natürlich ein bisschen unglücklich, weil sie sind mit einem Sieg aus der Saison jetzt gegangen und das gegen die BG aus Göttingen, die ja schon frühzeitig den Playoff-Platz sicher hatte. Ja. Göttingen am Ende jetzt auf Rang 6 dennoch und trifft jetzt übrigens auf die Bayern in den Playoffs, die auf Rang 3 sind. Also das wird auf jeden Fall ein Hammer-Match oder werden Hammer-Matches. Und auch sonst würde ich sagen, gibt es eine Sensation, denn Chemnitz hat es auch noch in die Playoffs geschafft. 81-74 gewinnen sie gegen Heidelberg und sichern sich damit dann den Playoff-Platz, den letzten. Da sind doch ein paar Teams in den Playoffs, die hätte man so nicht gedacht, David, oder?
Also Chemnitz punktgleich mit Rostock, die als Aufsteiger auf Platz 9 landen, auch das wirklich bemerkenswert. Bamberg nur auf 11, also wirklich auch große Namen, die man natürlich eigentlich mehr weiter oben erwartet hätte. Und für die Fraport Skyliners ist eben das Schicksal da, was wir aus hessischer Sicht, und das ist ja auch zum Beispiel immer bei FFH jetzt in unserem Radiosender zu hören, dass man dann irgendwie immer doch mit den Hessen guckt, was da so los ist. Und wenn da jetzt Wetzlar in der Handball-Bundesliga auch noch den Gang in die zweite Liga antritt, ist natürlich wirklich schade, dass sie dann irgendwie auch hier mit Basketball keine hessische Mannschaft mehr vertreten haben. Aber für Göttingen ist es wirklich cool und da können wir jetzt vielleicht einmal kurz auf die Playoff-Partien für das Viertelfinale schauen. Wir haben Oldenburg gegen Ludwigsburg, Vierter gegen Fünfter, dann eben München gegen Göttingen, was in dem Sinne natürlich spektakulär ist, aber auch bitter, weil die ersten 2 Spiele in München ausgetragen werden. Alba Berlin gegen Ratio Farm Ulm, wohl wahrscheinlich das Top-Karät oder hochkarätigste Duell mit 2 Mannschaften, die auch international unterwegs waren und eben Bonn gegen Chemnitz, aber das natürlich mit auch Bonner Heimspielen dann zum Auftakt sollte eigentlich hoffentlich kein Stolperstein für die Bonner sein.
Nee, also wie du schon sagtest, gerade daheim waren die wirklich eine Macht. Kein Spiel haben sie verloren in dieser gesamten Saison. Die haben Bonn wirklich zur Festung gemacht und da sollte es dann auch am Ende gegen Chemnitz ganz gut laufen. Das sehe ich auch so. Ja, Bayern gegen Göttingen, ich glaube, auf die Distanz werden es dann auch die Bayern machen. Aber wie gesagt, im letzten Spiel hat die BG gegen Bayern gewinnen können. Also auch da ist nichts in Stein gemeißelt. Und wenn man sich die Tabelle ansieht, ich meine, Brose Bamberg ist nur 11. zum Beispiel. Also es sind auch ein paar Teams, die nicht die Playoffs erreicht haben, wo man dachte, jahrelang waren die doch ganz oben dabei. Was ist denn da los, ne? Also dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass es vielleicht in den Playoffs die ein oder andere Überraschung gibt.
Ja, also wir sind auf jeden Fall mit dran, das zu beobachten. Am Sonntag gibt es dann die erste Partie und dann steigert sich das im Laufe des Mai, so ein bisschen Mitte Mai, Ende Mai hin, so in Richtung Halbfinale. Genau. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit und werden dann nächste Woche auch noch nicht viel mehr sagen können. Das können wir auf jeden Fall schon mal bemerken und springen in den Wintersport. Da gibt es natürlich logischerweise keine großen Wettkampfereignisse, aber auf jeden Fall News, auf die wir euch hinweisen. Zum einen, dass Ramona Siebenhofer mit 31 Jahren ihre Alpin-Karriere beenden wird. Das haben wir auf jeden Fall noch nicht angesprochen und die wird sich jetzt da wieder zur Polizei begeben ihre Karriere, wie das ja so viele Sportlerinnen und Sportler tun, die im Wintersport tätig sind, im öffentlichen Dienst verbringen.
Ja, ganz genau. Und ich finde, ja, sie hat da in ihrem Statement auch wieder ganz klar gesagt, was mittlerweile heute ganz gut funktioniert. Das heißt, dass Athleten auch mehr auf ihren Körper hören und sagen, ich trau mich jetzt auch diesen Schritt zu gehen und meine Karriere Anfang 30 zu beenden, auch wenn ich theoretisch vielleicht noch 3-4 Jahre ganz gut abliefern hätte können. Das ist, glaube ich, eine gesunde Entwicklung des Leistungssports und das gibt mir dann immer das Gefühl, wir sind doch da auch auf einem ganz guten Weg.
Ja, absolut. Und genau deswegen hat das hier auch seinen Platz, weil sie ja jetzt nicht jemand ist, der 5-mal den Gesamtweltcup geholt hat, aber natürlich trotzdem eine tolle Karriere gefeiert hat. Das muss man ja auf jeden Fall sagen. Und er ist auch jetzt bei der WM in Miribel nur ganz knapp an der Medaille vorbei geschlittert, in der nicht ganz so beliebten Überall-Kombination auf Platz 4 gelandet. Also auch da alles Gute an Ramona Siebenhofer. Und wenn das weitergeht, sind wir natürlich auch wieder dabei. Wir blicken noch kurz drauf, was sonst noch bekannt geworden ist. Im Langlauf wird zum Beispiel, das hatten wir auch schon angesprochen, die Tour de Ski, das wahrscheinlich sogar erste Mal, das müsste ich eigentlich wissen, jetzt ohne deutschen Austragungsort stattfinden im kommenden Winter im Langlauf. Dafür wird kurz danach dann Oberhof in den Weltcup-Kalender zurückkehren. Auch da war ja schon einmal Tour de Ski zu Gast, ansonsten lange kein Langlauf-Weltcup in dem Thüringer Wald gewesen. Und es wird auch wieder in die USA gehen. Das war ja auch die letzten Jahre schon angekündigt. Unter anderem dann ja immer ganz nett, wenn man dann kurz vor dem Saisonfinale nochmal so eine Kanada- oder USA-Reise hat. Sicherlich ganz nett, das gebündelt durchzuführen. WM-Kandidaturen 2028, Skiflug-WM-Planitzer, soweit keine Überraschung. 2029 dann schon eher die Rotation. Hätte vielleicht vermuten lassen, dass es ein paar mehr Bewerbungen für die nordische Ski-WM als nur Lahti gibt, was ja schon ein bisschen merkwürdig ist. Im Alpin-Zirkus 2029 ist dann zumindest ein bisschen Vielfalt geboten, Benni.
Ja, genau, und da kommt jetzt tatsächlich auch ein Standort, den man so da jetzt nicht erwartet hätte, mit Narvik. Ich meine, gegenüber Sölden und Val Gardena, kann man gespannt sein, ob man sich da durchsetzt. Da ist man auf jeden Fall der Außenseiter. Und gerade weil man ja auch im Weltcup-Kalender jetzt nicht unbedingt einen Riesenplatz eingenommen hat in den letzten Jahren, oder?
Nee, gar nicht eigentlich.
Richtig.
Auf jeden Fall. Wird eine spannende Entscheidung.
Ja, genau. Also trotzdem natürlich toll, dass auch Außenseiter sich da versuchen, weil in anderen Sportarten sehen wir regelmäßig für so Top-Events, dass sich da teilweise noch wenige Konkurrenten finden lassen, ne? Wenn es um Top-Events geht und wenn es jetzt um die Ski-Alpin-WM geht, ist das auf jeden Fall eine tolle Geschichte und immerhin gibt es da nicht nur eine Kandidatur, ja.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dass die das in Lahti können, steht außer Frage, aber irgendwie ein bisschen blöd, wenn da immer nur eine Sache zur Auswahl ist. Was ist noch bekannt geworden? Garmisch bleibt im Alpin-Terminkalender, meine Güte. Und das wurde auch befürchtet, dass es das vielleicht anders kommen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf dem Gudiberg gehen wird. Allerdings wird es zwei aufeinanderfolgende, so wie ich es gesehen habe, Wochenenden auf der Kandahar geben. Das Ganze ist jetzt noch nicht endgültig abgesegnet alles, aber auf jeden Fall sind die Tendenzen schon mal so, dass man das hier auf jeden Fall ausbreiten kann. Der Skiflug-Weltcup in Vikersund, dem Antrag wurde stattgegeben. Es wird dann 20 Frauenwettbewerbe geben auf der Flugschanze. Oberstdorf hat er sich auch angeboten, zumindest so ein FIS-Event auszutragen. Dem wurde zunächst erstmal nicht stattgegeben. Die genauen Weltcup-Kalenderentwürfe haben wir ja mit Sophie Affelt schon mal durchgesprochen hier vor ein paar Wochen. Allerdings konkretisiert sich das jetzt noch nicht so hundertprozentig, deswegen bleiben wir auch da dran. Und in der nordischen Kombination, das ist wahrscheinlich das Bemerkenswerteste, gibt es nächsten Winter, so sieht es zumindest aus, für die ersten 40 Weltcup-Punkte. Und es gibt nicht nur Veränderungen im Kalender, sondern vor allem auch neue Wettkampfformen mit dem Individual Compact Format, diesem angesprochenen Format, wo die Sprungabstände nicht wirklich originalgetreu überführt werden, sondern einfach 6 Sekunden Abstände eingeführt werden, so zumindest mein Stand. Gibt es eine neue Weltcup-Wertung, die ich nicht nur so gut finde und ich glaube, damit bin ich nicht alleine.
Nee, genau, also erstmal ist es ja vielleicht, um erstmal das Positive zu nennen, gut, dass die nordische Kombi oder die Verantwortlichen der nordischen Kombination generell versuchen, den Sport attraktiver zu halten und die Sportart auch olympisch am Leben zu erhalten. Das heißt, man versucht da schon an bestimmten Stellschrauben zu drehen, um vielleicht doch noch die Entscheidung da so ein bisschen umzuwalzen vom IOC. Aber ja, was da auf jeden Fall wichtig sein wird oder was da vielleicht auch falsch ist, ich meine, wir sehen sowieso in der nordischen Kombi, dass am Ende der Langlauf natürlich überwiegt und sowieso schon ein Stückchen immer wichtiger ist als das Skispringen. Und bei dieser 6-Sekunden-Wertung zwischen den jeweiligen Athleten, egal wie gut man springt, da wird das eben noch ein bisschen langlauflastiger. Und das ist natürlich besonders kompliziert dann für Namen, die gerade auf der Schanze richtig gut abliefern, aber auf der Strecke eben eher im Mittelfeld zu finden sind. Das kann da ganz schnell weiter nach hinten gehen. Und Da gibt es dann nicht mehr viele Top-Platzierungen für Athleten, die vor allem auf der Schanze gut sind. Für, wie gesagt, der Japaner Yamamoto, der immer beim Skispringen ganz vorne mit dabei ist, aber eben lauftechnisch nicht mitkommt.
Genau, wenn man sich die Kalenderplanung bei den Herren jetzt beispielsweise anguckt, sollte es dieses Format zum Auftakt in Ruka einmal geben, dann einmal im Ramsau kurz vor Weihnachten in Oberstdorf und das war's dann auch schon, was die Entwürfe angeht. Mal gucken, ein paar Lücken sind noch da. Also es wird jetzt nicht die Überhand nehmen, aber mal gucken, wie sich das entwickelt und wie sich dieses Format dann wirklich ausgestaltet. Freuen wir uns natürlich auch gerne über eure Meinung, wie man die nordische Kombination ja gerade im Hinblick auf die wackelnde Olympia-Zukunft nochmal zukunftsträchtig halten kann. Was gut ist, und das muss man auf jeden Fall auch erwähnen, ist die Implementierung von der Mixteam-Sprint, also da die auf jeden Fall auch Hoffnung, dass sowohl die Herren als auch die Damen wieder vermehrt Events zusammen austragen können und wir hoffen, dass wir in den nächsten Monaten vielleicht sogar auch originalgetreue Einblicke erhalten, dazu dann später mehr. Und ich denke, das waren die Updates aus dem Wintersport, wir haben alles soweit durch und können dann gleich in Ruhe uns dem Fußball widmen, wo ja sowohl international als auch in unterklassigen Ligen, als auch mit unseren beiden Vereinen Bundesliga 1 und 2 bei den Herren, aber auch bei den Damen wirklich bemerkenswerte Sachen aus dem sportlichen, aber auch über den sportlichen Kontext hinaus zu berichten sind. Gleich geht's weiter mit dem Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im letzten Take traditionell mit dem Fußball und wir müssen ganz zu Beginn eine dicke Gratulation aussprechen an den VfL Wolfsburg. Die Wölfinnen sind im Champions-League-Finale. Man konnte sich nach dem 2:2 zu Hause nach Verlängerung im fast ausverkauften Emirates-Stadium 2:3 gegen Arsenal durchsetzen. Wirklich richtig starke Leistung und vielleicht der Weg zum nächsten Champions-League-Titel für die Wölfinnen, die dann im Finale in Eindhoven auf Barcelona treffen werden.
Ja, wir haben ja schon über das Emirates Stadium gesprochen, was das für ein Riesen-Highlight sein wird, da vor fast ausverkaufte Kulisse zu spielen. Ich meine, da gehen ja auch, wie viel gehen da rein? Das sind
60.
Ja, Minimum, ungefähr. Ne? Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Also das ist eine Riesengeschichte generell für den Frauenfußball, ne? Und dass da sich die Wölfinnen jetzt sogar noch durchsetzen konnten, eine Riesengeschichte.
Ja, absolut. Und in der Frauenbundesliga bleibt es auch weiter spannend. Die Bayern ein Punkt vor Wolfsburg, 52:51. Frankfurt dahinter mit 45, nicht mehr wirklich Teil. Frankfurt gewinnt 2:3 in Leverkusen. Das Spiel, was ja auch mit der Verschiebung des Bundesligaspiels so ein bisschen zu kämpfen hatte. Und die Bayern gewinnen gegen Essen, während Wolfsburg klar mit 7:1 gegen Köln gewinnen konnte. Die Kölnerinnen unter anderem ja mit dem Zuschauerrekord gegen die Frankfurter jetzt auch gefallen in den letzten Tagen. Und ganz unten, Benni, Turbine Potsdam verliert 6:1 gegen Hoffenheim und steht weiter abgeschlagen am letzten Platz der Tabelle. Für alle Frauenfußball-Nostalgiker, wozu ich uns beiden auf jeden Fall auch zählen würde, natürlich ein bitterer Schlag in die Magengrube, dass Turbine Potsdam jetzt kurz vor dem Abstieg steht. Oder ist quasi schon sicher.
Turbine Potsdam, FFC Frankfurt, those were the times. Also das ist eigentlich ganz düster. Ich meine, damals haben alle Top-Spielerinnen bei einem dieser beiden Vereine gespielt, sei es Birgit Prinz oder Steffi Jones, wer auch immer. Ne? Und das ist jetzt diesem Verein doch so, oder gerade Potsdam natürlich jetzt gerade auch im Abstiegskampf so schlecht geht. Das ist ganz schade. Und was wir ja auch sehen im Frauenfußball ist, dass sich die Frauenabteilungen der jeweiligen Herrenfußballvereine ja auch immer mehr etablieren. Und da kommt einer nach dem anderen auch hoch. Ne? Das heißt, es wird homogener. Das fällt ja dann doch schon auf jetzt mit den letzten Jahren. Und das ist einerseits, ich glaube, einfach der Lauf der Dinge. Andererseits natürlich sehr schade für Vereine, die da einfach natürlich einfach finanziell nicht mitgehen können. Ich meine, der FC Frankfurt ist mittlerweile auch Eintracht Frankfurt, hat auch sicherlich nicht nur Gründe auf dem Papier, sondern auch natürlich vor allem finanziell.
Ja, absolut. So wird es sein und blicken wir natürlich auch weiter drauf, wobei wie gesagt der Abstieg schon quasi sicher ist. Zu weiteren Meisterschaften auch international kommen wir gleich. Jetzt müssen wir kurz auf den Europapokal schauen. Auch da geht es weiter mit den Halbfinals in dieser Woche. Am Donnerstag in der Conference League Florenz gegen Basel und West Ham gegen Alkmaar. Das ist natürlich wirklich was für FußballnostalgikerInnen. Also gerade Alkmaar, ne? Meistertitel mit Louis van Gaal 2009. Das ist so das, was ich damit verbinde. West Ham in den letzten Jahren sowieso mal ganz gut unterwegs. Basel, wie die es ins Halbfinale geschafft haben, haben wir schon besprochen. Wahnsinn. Und Florenz, das sind schon interessante Namen.
Ja, ganz genau. Und wenn man da in die Europa League guckt, dann sind es auch Teams, die da mittlerweile im Halbfinale sind, die Champions League-Charakter hätten. Also Rom gegen Leverkusen, AS Roma gegen Leverkusen und Juventus Turin gegen den FC Sevilla, also gegen den Rekordchampion der Europa League, ja. Also doch, grandiose Halbfinals, das wird Spaß machen. Und gucken wir noch mal kurz in die Champions League. Da ist natürlich auch, da stehen natürlich auch spektakuläre Spiele an mit Real gegen Man City und das Mailand-Derby. Da freue ich mich wirklich riesig drauf. AC Milan gegen Inter Mailand, das wird ein richtig heißes Duell. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich freue mich, dass diese beiden Teams zurück in der Weltspitze sind. Und da gehören sie nämlich auch hin. Dass plötzlich Juve, die jahrelang Rekorde eingefahren haben und Titel eingefahren haben, plötzlich nicht mehr das Nonplusultra sind in Italien.
Ja, und das ist vor allem auch eine richtige Keule für ganz Fußball-Europa, dass Italien ja jetzt doch plötzlich wieder dabei ist. Also drei italienische Mannschaften in den Europapokal-Halbfinals gab es jetzt auch schon mal länger nicht mehr. Zum Halbfinale müssen wir auf jeden Fall bei 04 Leverkusen, die sich ja im Moment auch in einer abenteuerlichen Form befinden, die Daumen drücken. Tickets gingen auf jeden Fall weg wie warme Semmeln. Also Bay Arena war 90 Minuten dann ausverkauft. Olympiastadion Rom, 60.000 Tickets in 4 Stunden verkauft. Also da ist wirklich die Bude voll. Und da hoffen wir natürlich auf das Rückspiel, was dann in Leverkusen stattfinden wird, dass wir dann in 2 Wochen hoffentlich mal wieder eine deutsche Mannschaft im Europa-League-Finale haben. Das wäre was.
Das wäre definitiv was, hatten wir ja lange nicht mehr. nein, Europa League wird so langsam zum Lieblingswettbewerb der Deutschen. Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Ich meine, es ist immer auch ein Weg, gerade für Leverkusen, auch wenn es da wieder besser aussieht, für solche Teams dann doch noch in ein hohes internationales Geschäft dann wie die Champions League reinzukommen, wenn es über die Liga nicht funktioniert. Und natürlich hatte Leverkusen nicht unbedingt den Weg wie Eintracht Frankfurt über unter anderem Barcelona. Und trotzdem hat man es soweit geschafft. Und jetzt können sie auch bitte den Weg voll machen. Aber ich würde sagen, David, wir gehen in die Bundesliga, in die zweite Bundesliga.
Wir springen erstmal international.
Das können wir auch machen. Ja.
Dazu noch kurz einmal dein Lieblingsspiel, River Plate gegen Boca Juniors. Es gab nur 8 rote Karten. Deswegen ist das natürlich zu wenig. Wir sprechen nicht ausführlich drüber. Madrid feiert zum 20. Mal Copa del Rey. Ansonsten wirklich auch erstaunlich, was sich in der Premier League tut. Ich sag's irgendwie jede Woche. West Ham gewinnt als Tabellen-15. Gegen Manchester United, die auf Platz 4 stehen. Leicester gefühlt noch mit Abstiegsmöglichkeiten, weil Platz 16 bis 18 alle punktgleich sind in der Premier League. Dahinter sogar noch Everton, also da steigen auf jeden Fall große Namen ab. Premier League, Wahnsinn, was da abgeht. Und auch oben bleibt es natürlich weiter spannend. City erfolgreich gewesen gegen Leeds und Arsenal auch gegen Newcastle. Im Spitzenspiel Liverpool gewinnt gegen Brentford. Also auch da geht's in Richtung Europa, Chelsea weiter nicht. Aber es tut sich noch was vorne. Also jetzt ein Punkt auseinander. Aber ja, Man City ist durch. Es tut weh, aber es ist so.
Ja, also wie gesagt, City hat auch ein Spiel weniger als Arsenal. Also und trotzdem haben sie sich schwer getan gegen Leeds. Ne? Ich meine, Arsenal holt jetzt weiter ihre Punkte. Aber ja, leider muss man, glaube ich, davon ausgehen, dass jetzt die letzten Spiele jetzt Man City sich jetzt nicht mehr den Schneid abkaufen lässt. Und einerseits schade, andererseits, ich kann es nicht oft genug sagen, Arsenal ist wieder im Kampf um Titel dabei. Und das ist in dieser Saison auf jeden Fall was ich mitnehme und was mich besonders freut.
Genau, ansonsten immer erfreulich ein Titel für den Kapitän Gündogan, was man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Und wenn er 5 Einsätze hat, vielleicht sogar noch Stefan Ortega mit der Medaille ausgezeichnet wird, dann bin auch ich damit zufrieden. In Spanien ist soweit alles klar, Barcelona wird Meister, Atletico und Real weiter auf Champions-League-Kurs. In Italien ist Neapel Meister, die ganze Stadt hat gebrannt, es sind wahnsinnige Bilder, die da entstanden sind. Dahinter ist es wirklich spannend, Juve, Lazio, Inter, Milan und Bergamo sowie AS Florenz sind da weiter drauf und dran, sich um alle Europapokalplätze zu streiten, da ist einiges möglich. Und in Frankreich geht PSG dem Meistertitel entgegen, da ist es Lens, die weiterhin überraschend auf Platz 2 stehen, Marseille dahinter, Monaco, Lille, Lyon nur auf 7, also soweit eigentlich nicht viel Außergewöhnliches, da ist Neapel schon am hervorstechendsten, möchte man sagen.
Ja, ganz genau. Das erinnert mich noch fast an die Zeiten, als sie jetzt vor ein paar Jahren mal, vor 6 Jahren oder so, diese Transferoffensive getätigt hatten mit Higuain, mit Albiol und Co. Und da so einige Topstars an Land gezogen haben und dann plötzlich auch in die Champions League eingezogen sind. Ja, jetzt sind sie plötzlich ganz oben. Das haben sie damals nicht geschafft, auch wegen Teams wie Juve. Und ja, auch das ist eine Geschichte, die besonders toll ist, dass Italien wirklich eine der spannendsten Ligen ist. Ne? Also grundsätzlich, dass da so viele Teams in den letzten Jahren jetzt ganz vorne mit dabei sind, das gibt's so jetzt auch in keiner der Top 5 Ligen so richtig. Und also ich finde wirklich, Italien ist momentan eine echte Bereicherung für den internationalen Fußball.
Ja, aber Überraschungen gibt's trotzdem, denn Rakow Częstochowa ist zum ersten Mal polnischer Meister geworden. 11 Punkte vor Legia Warschau, eine Mannschaft, die man vorher wirklich noch nicht gehört hat. Wahrscheinlich bis auf Lukas Podolski nicht wirklich verbreitet gewesen, der polnische Fußball. Aber das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Wirklich interessant, auch mal diesen Namen zu hören. Unterdessen Unterhaching mit Sandro Wagner Regionalligameister. Mal gucken, wie es da mit dem Aufstieg hingeht. Und jetzt können wir uns gerne den Bundesligen widmen, der dritten Liga oben. Weiter auch spannend, deswegen müssen wir da weiter nichts zu sagen. Es bleibt weiter unklar, auf wen Bielefeld eventuell in der Relegation treffen würde. Außer, dass Freiburg 2 oben rausfällt, weil die dürfen nicht aufsteigen. Ansonsten gerne Liga 2. Was heißt gerne? Aber bitte.
Ja, also, oh, was für eine harte Saison. Also, man hat sich ja dann zwischendrin unten zumindest ein Stück weit rausgekämpft unter dem neuen Trainer. Aber das.
Er redet von Bielefeld.
Ja, ich rede von Bielefeld, genau. Ja. aber trotzdem, man konnte nie diesen weiteren Schritt da unten rausgehen, auch weil dann meistens alle im Gleichschritt sich bewegt hatten. Und so hat man jetzt eben 30 Punkte und ein 16., 2 Punkte vom 17., 4 Punkte schon auf den rettenden 15. Platz mit 3 Spielen Rest auf dem Konto. Also es wird sehr schwierig. Unter anderem, hast du ja auch schon gesagt, vor der Folge geht es auch noch gegen Paderborn, also gegen eine ja, gegen ein Team, was wirklich andere Mannschaften zu einer Schießbude machen kann. Die können ordentlich Tore schießen. Und ja, ich glaube, Minimum 4 Punkte wird Bielefeld auch noch brauchen, um den 16. zu sichern. Und nach vorne bräuchte es ja so schon 4 Punkte. Das heißt eigentlich 3 Siege.
Ja, wenn wir sonst nichts brauchen, ne? Also auf dem Betzenberg als nächstes wird nicht einfach. Gegen Paderborn, das letzte Heimspiel, werde ich mir zu Gemüte führen vor Ort. Ach. Naja, bereuen tue ich es eigentlich jetzt schon, aber am Ende beißt man sich. Also man kann ja nur gewinnen, wurde mir gesagt, von daher mache ich das natürlich. Und letztes Spiel dann in Magdeburg auch nicht ganz ohne. Aber auch andere Spiele sind weiter spannend in der zweiten Liga. 1:1 jetzt Bielefeld gegen Fürth, das war auch ein abenteuerliches Spiel. Auch interessante Zusammenschnitte entstanden, die ihr auch nie sehen werdet. Ebenso wie Bennys Frauen-EM-Tor, aber kommen wir später zu. Kommen wir eigentlich gar nicht zu. Nee. So, HSV gegen Paderborn 2:2. Wieder nur ein Punkt für den HSV und da ist eben Paderborn, der auch alle möglichen Namen mal ärgern kann. Düsseldorf gewinnt gegen Kiel, soweit klar 3:0. Karlsruhe, Hannover 2:1. Rostock gewinnt gegen Regensburg und das ist aus Bielefelds Sicht natürlich gut, aber auch nicht gut, weil Rostock steht direkt vor Bielefeld, Regensburg dahinter. Darmstadt hätte den Aufstieg perfekt machen können, verliert aber zu Hause gegen St. Pauli 0:3. Heidenheim, Magdeburg 0:0. Nürnberg gibt eine Führung noch aus der Hand nach 2:1 zur Halbzeit, 3:3 gegen Kaiserslautern. Gegen die hat Bielefeld dann auch zu kämpfen. Also wirklich spannende Gegner, gegen die wir da kämpfen müssen. Und dann Braunschweig schlägt sich unten raus, vermeintlich mit einem 2:1 gegen Sandhausen. Die bleiben Tabellenletzter.
Ja, ganz genau. Also gerade vorne, was da ja auffällt, der HSV wird ordentlich gejagt. Also Düsseldorf und St. Pauli machen da im Gleichschritt Boden gut, stetig. Beide jetzt auch wieder mit doch überzeugenden Siegen. St. Pauli, wie gesagt, 3:0 gegen Darmstadt. Also da sieht man wieder, wie eng die zweite Bundesliga eigentlich auch ist und dass da jeder jeden auch mal so eine Packung mitgeben kann. Und auch Düsseldorf mit 3:0 gegen Kiel weiterhin kann da mitsprechen um diesen dritten Platz. Ich meine, beide sind jetzt 4 Punkte vom HSV entfernt und der HSV hat zwar ein relativ einfaches Restprogramm, also gegen Teams, die nicht nur oben drin stehen. Aber was haben wir denn gesehen in der Saison oder auch in den letzten Jahren? Gegen genau diese Teams wurden dann Punkte liegen lassen. Und ja, jetzt geht es eben darum, diese wichtigen Punkte zu holen. Ich meine, ein Sieg braucht der HSV noch Minimum, um den dritten Platz zu sichern. Und auch sie werden da die 3 Siege brauchen, um Heidenheim den zweiten Platz da noch streitig zu machen, also den direkten Aufstiegsplatz. Und wir alle wissen, wie sich der HSV in der Relegation regelmäßig anstellt. Dementsprechend, auch das würde, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen schwieriger machen.
Ja, nur was noch nicht klar ist, auf wen er in einer eventuellen Relegation treffen würde. Und genau das ist jetzt Thema, wenn wir den 31. Bundesligaspieltag durchsprechen. Es fehlen nur noch 3 Spieltage, dann ist die Fußballsaison vorbei. Auch das muss man sich generell erstmal vor Augen führen und das abseits der inhaltlichen Punkte der sportlichen Geschehens. Aber wir beginnen mit einer Premiere, denn es gab noch nie einen Freitagabend, an dem eine Konferenz ausgetragen wurde. Das hat DAZN natürlich nicht in Full HD gemacht, aber ich habe es natürlich trotzdem geguckt. Unter anderem mit dem Sieg der Kölner in Leverkusen. Steffen Baumgart war ja nicht wirklich erfreut über diese spontane Spielverlegung, um eben Leverkusen im Hinblick auf das Spiel in Rom eben zu schützen. Ja, für Leverkusen blöd gelaufen. Es bleibt bei Platz 6 und Schalke mit einem Last-Minute-Tor in der 112. Minute gegen Mainz 05 2:3.
Nee, in der 12. Minute der Nachspielzeit, nicht in der
112. 102. Minute. So, rechnen kann ich nicht.
112, das wäre dann noch ein bisschen extremer. Aber ja, es war hart. Es war emotional und es war dreckig. Aber es war am Ende auch nicht unverdient, wenn man sich den Spielverlauf anschaut. Also wieder ist es diese kämpferische Leistung, die am Ende doch noch zu einem Sieg geführt hat in der Nachspielzeit. Ich glaube, am 25., am 30. und jetzt am 31. Spieltag war das, also am 29. und am 30. Spieltag war das jetzt der Fall, dass Schalke in den letzten Partien in der Nachspielzeit noch einen Sieg holen konnte. Und das zeigt eigentlich auch, dass von der reinen Moral her Schalke von den Teams, die ganz unten drin stehen, den besten Eindruck macht. Das heißt, die Fans sind euphorisiert wie sonst was. Und auch wenn dann mal ein Spiel zwischendrin verloren geht, stehen die Fans nirgends, bei keinem Verein da unten drin momentan so hinter der Mannschaft wie bei Schalke und bildet den 12. Mann. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wenn man jetzt in diesen Finalkampf um den letzten sicheren Erstligaplatz geht. Ne? Also ich glaube, das wird ein Riesenfaktor sein. Es geht jetzt gegen Bayern. Da ist man natürlich erstmal der krasse Außenseiter, aber auch Bayern hat im letzten Spiel nicht unbedingt überzeugt. Es geht noch gegen Frankfurt. Frankfurt taumelt gerade ordentlich, das darf man nicht vergessen, auch jetzt am Wochenende wieder. 1:3 gegen Hoffenheim, das hätte auch nicht passieren dürfen, um da zumindest in der Liga Anschluss an den 6. Platz zu halten. Und dann geht es eben noch gegen Leipzig, wo es natürlich auch ganz gut läuft. Aber wenn man da 3 Punkte holt, und vielleicht noch einen Punkt gegen entweder Bayern oder Leipzig, was ich nicht komplett ausschließen würde, auch wenn es unrealistisch wirkt,
ja.
Dann hat man da, glaube ich, eine gute Ausgangslage. Und ich meine, Stuttgart macht gerade keinen guten Eindruck, auch wenn, die haben jetzt noch gegen Hertha verloren. Hertha ist trotzdem immer noch 5 Punkte weg von Schalke. Bochum macht für mich gerade im Tabellenkeller auch, vielleicht sogar nach dem Sieg gegen Hertha, von Hertha, den schlechtesten Eindruck.
Auf jeden Fall. Gerade auch nach dem desolaten Auftritt gegen Wolfsburg, jetzt gegen wirklich auch rätselhafte Gladbacher verloren.
Absolut.
Das macht keinen guten Eindruck, leider.
Ja, genau, leider. So ein Team, das wäre eine Riesengeschichte, wenn sie auch den Klassenerhalt schaffen. Aber plötzlich ist wieder auf Schalke die Rede davon, dass plötzlich der Klassenerhalt sogar ohne Relegation möglich wäre. Und das ist ja spannend. Also das hätte man vor 3-4 Spielen noch nicht sagen können. Und da sieht man, was alles offen ist. Und apropos offen. David, wir gehen ganz oben hin. Auch da ist noch alles offen. Also
ich muss mich erstmal über 2 Sachen aufregen.
Bitte.
Also erstmal, dass im deutschen Fußball in den Regularien vielleicht Prinzipien eingehalten werden. Mir ist es scheißegal, ob bei einem Elfmeter der Ball im Tor ist, ob er übers Tor fliegt oder ob danach noch irgendjemand am Ball ist. Wenn der Ball abgeschossen ist, dürfen Leute in den Strafraum reinlaufen. Wenn der Ball noch nicht abgeschossen ist, dann darf niemand in den Strafraum reinlaufen. Wenn jemand nach dem verschossenen Elfmeter am Ball ist, wie zum Beispiel Fabian Klos bei Bielefeld gegen Greuther Fürth, wird der Elfmeter verständlicherweise wiederholt. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn 12 Leute beim Ausführen des Strafstoßes in Mainz im Strafraum stehen, okay, der Ball geht ins Tor. Aber wenn man sagt, es darf niemand in den Strafraum, bevor der Ball nicht abgeschossen ist, warum wird das nicht einfach einheitlich gehandhabt? Das kann nicht sein, nur weil der Ball im Tor ist, ist das scheißegal.
Ja, absolut. Also da muss ich zustimmen. Da geht es natürlich. Also gut, warte mal. Ich muss mir gerade die beiden Szenen nochmal vorstellen. Also bei Bielefeld war es ja so, dass
Freisel hält und Klos klärt ihn raus.
Genau,
dann wird abgepfiffen
und
der Elfmeter wird wiederholt. Okay.
Also es ist einerseits so, die Regeln müssen ja klar und deutlich sein. Dann kann natürlich die Lösung nicht sein, da zu sagen, okay, also es ist in der Einsicht rational verständlich, dass Klos da der Mann war, der ganz klar als erster in den Strafraum gerannt ist. Rational ist es nachzuvollziehen, aber nach Regelwerk ist es nicht nachzuvollziehen, dass das dann anders gehandhabt wird, wenn Mannschaften von beiden Vereinen gleichzeitig in den Strafraum ziehen. Also das Das ist erstmal Ersteres. Am Ende, klar, das Vereinheitlichte, das fehlt halt einfach. Dafür, ja, sind die Regeln dann auch oft leider zu weich und zu unklar. Ich meine, wie oft regen wir uns über Regelungen auf, Woche für Woche, die unklar sind, weil uns wieder was Neues aufgefallen ist.
Wir reden heute gar nicht über Handspiel.
Ja, genau, wir reden heute nicht mehr über Handspiel.
Was ist denn der Fall, wenn Leute aus zwei Mannschaften in den Strafraum rennen und dann trotzdem noch der eigene Mann klärt? Dann hast du beide Fälle und was machst du dann?
Das ist eine gute Frage.
Also ich verstehe es nicht.
Nee, muss man auch nicht verstehen.
Und die zweite Sache ist, am Samstagnachmittag setze ich mich dahin und hoffe, dass sowohl Union als auch Freiburg vielleicht irgendwie die Leipziger ärgern können, die Champions-League-Plätze zu halten. Und was sage ich vorher und tippe natürlich wieder genau das Gegenteil. Dann kommt Augsburg her und gewinnt wieder gegen Union. 1-0, ich verstehe das nicht, dass man nicht einfach mal dafür sorgen kann, dass Augsburg und Hoffenheim da stehen, wo Stuttgart, Bochum und meinetwegen auch Hertha, Hertha kann da bleiben. Aber warum Augsburg dann am 31. Spieltag noch Union irgendwie wieder doch die Champions League-Träume vermiesen kann? Das will nicht in meinen Kopf rein.
Das ist wirklich Wahnsinn. Also man macht sich dann immer nur zu einem Vereitler von solchen Geschichten, aber selbst reicht es dann nicht für irgendwie einen relativ stabilen unteren Mittelfeldplatz.
Ja.
Und trotzdem weiß man nie, wie es funktioniert, aber das ist ja ähnlich bei Köln. Plötzlich holt Köln dann auch wieder einige Siege.
Ja, aber Köln ist okay. Es ist Augsburg.
Köln ist okay. Aber Köln hat auch keinen Kader, der, wenn man jetzt auf dem Papier schaut, unbedingt
aber
nur
Erstligatauglich
ist. Die haben
Davy Selke und das reicht denn ja offenbar.
Das bestätigt einfach nur meine Aussage.
Ja,
richtig. Aber ist egal. Also ja, es ist auf jeden Fall, das mit dem Elfmeter, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Am Ende ist es mir aber wirklich auch komplett egal, weil diese drei Punkte, die können am Ende wirklich den Klassenerhalt oder den Unterschied zwischen Klassenerhalt, Relegation und Abstieg ausmachen. Und
ja, kenne ich das Problem. Weil das einzige Gegentor, was wir bekommen haben, ist die Wiederholung dieses Elfmeters gewesen. Naja, gut. Bochum verliert in Gladbach, hatten wir schon alles gesprochen. Eigentlich haben wir den ganzen Samstagnachmittag schon durchgesprochen. Hertha gewinnt gegen Stuttgart, ganz wichtig. Und die Bayern. Eigentlich müsste ich mich über drei Sachen aufregen. Denn es kann ja auch nicht sein, wie die Bayern hier wieder Rotz und Kacke zusammenspielen, wie gegen Hertha zu Hause und dann irgendwie dann doch noch Gnabry einen über die Linie schiebt. Mehr oder weniger spektakulär. Mhm. Bremen am Ende ja quasi mehr oder weniger mit dem Kampf verdient, noch das 2-2 zu schießen, am Ende wirklich wieder Bayern da drei Punkte mitnimmt in Bremen. Ich freue mich einerseits, dass wir auch nächstes Jahr wieder Topspiele in Bremen sehen werden, aber ich hoffe dann mit irgendwie ansehnlicherem Fußball, weil mit diesem Endergebnis war ich nach dem Spielverlauf nicht wirklich zufrieden. Mhm. Also klar, auch die Bremer jetzt nicht überragend, aber mit dem Kampf am Ende hätte man sich da schon einen Punkt verdient und ehrlicherweise im Hinblick auf das Ergebnis vom Sonntag, Dortmund gewinnt 6-0 gegen Wolfsburg und das trotz verschossener Elfmeter und spektakulär, also auch das Tor von Bellingham, könnt ihr auf jeden Fall nochmal angucken. In diesem Dualismus der Ergebnisse von Bayern und Dortmund hätte ich den Bremern auf jeden Fall einen Punkt gegönnt an diesem Wochenende.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn, also Bayern taumelt gerade wirklich und Bayern ist gerade angreifbar, ne? Leider holen sie dann trotzdem diese Siege, die Dortmund eben teilweise in der Saison wieder versäumt hat. Das ist so dieses typische Ding, was sich seit Jahren durchzieht. Und in dieser Saison sind die Bayern eben angreifbar, wie vielleicht in den letzten Jahren noch nie. Und gut, Bayern muss noch gegen Leipzig spielen. Das heißt, Dortmund wird noch die Möglichkeit haben, vorbeizuziehen. Aber ja, mal sehen, ob dann der Big Point möglich ist. Das würde dann auf jeden Fall ein spektakuläres Ende der Saison werden. Aber ja, mal sehen. Ich bin da jedenfalls gespannt, wie sich Schalke in München schlägt und gerade wie sich München dann gegen Schalke schlägt. Also für München geht es jetzt gegen Schalke, gegen Leipzig und dann noch gegen Köln. Es ist schwer vorherzusehen. Also man kann Bayern gerade wirklich kaum einschätzen.
Genau, man ist in der Tabelle weiterhin ein Punkt vor Dortmund. Aber was bitte ist mit dem VfL Wolfsburg los? Man gewinnt 5-1 in Bochum. Wirklich spektakuläre Offensivleistung, aber auch desolater Auftritt der Bochumer vor zwei Wochen. Dann 3-0 zu Hause gegen Mainz, die man auch erstmal schlagen muss, weil die kamen ja mit dem Rückenwind des Bayern-Sieges. Und jetzt 6-0 Niederlage, desolate Abwehrleistung gegen den BVB. Also unser Kumpel Marcel sagt immer, irgendwie gegen die Bayern leisten alle Topleistungen und stellen sich dagegen und bei Dortmund ist dann alles egal. Deswegen kommt dann so ein Ergebnis hier zustande. Aber das in der Höhe ist schon wirklich erstaunlich gewesen gestern im Signal Iduna Park, der natürlich gekocht hat.
Naja, klar. Also natürlich. Es war ja auch gefühlt das erste Mal, dass Dortmund mit einem Sieg auf einen Sieg von Bayern antworten kann. Ne?
Ja.
Also das ist ja auch, Ja, es ist schmerzhaft, aber da war dann die Freude natürlich auch da und irgendwie hat man sich dabei doch auch so ein bisschen Frust von der Seele geschossen und ich glaube, der BVB geht jetzt auch wirklich mit ordentlich Selbstvertrauen in die letzten Spiele und sagt sich, jetzt sind wir richtig heiß, die Offensive läuft wieder ordentlich, wenn sie jetzt noch irgendwie noch die Defensive in den Griff bekommen, dann kann das noch was werden. Ich bin gespannt, für wen ich es halte da im Kampf um den Titel, das kann ich dir selbst nicht so richtig sagen. Für die, also als reiner neutraler Fußballfan muss ich natürlich sagen Dortmund, weil jeder wünscht sich da vorne ein diverseres Meisterrennen. Ja, als Schalker kann ich trotzdem mich nur bedeckt halten.
Ja. Ich habe vor allem Angst, was das angeht. Also meine Präferenz ist klar, ich würde mich freuen, wenn Dortmund mal wieder Meister würde. Allerdings haben wir da so ein kleines Problem in 2 Wochen. Am Samstag spielt man zu Hause gegen Gladbach. Ja. Gegen Gladbach sollte das möglich sein, es ist aber ein Derby. Das heißt Borussia gegen Borussia, da ist alles möglich. Im Zweifelsfall holt Gladbach dann Punkt, wie auch immer. Am letzten Spieltag spielt man gegen Mainz zu Hause. Die haben die Bayern besiegt. Die wissen selber nicht, was man macht. Haben gegen Wolfsburg 3-0 verloren. Aber dann spielen die auswärts in Augsburg. Und da bin ich genau an dem Punkt, in dem ich eben war. Die gewinnen wie aus dem Nichts. 1-0 gegen Union Berlin. Und dann kommt dann, ich weiß nicht wer an, im Zweifelsfall Arne Meyer, spielt er dann noch, keine Ahnung. Aber dann gewinnt Augsburg am Ende zu Hause 1-0 gegen Dortmund und dann sind die Bayern mit einem, keine Ahnung, mit einem Punkt gegen Schalke wieder gut bedient und die Welt ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das kann nicht sein.
Ja, solange Schalke dann Punkt holt, ist es in Ordnung. Nein, es ist halt auch wirklich, es kann halt wirklich sein. Also ich würde dir liebend gerne jetzt diese Angst nehmen, aber dafür kennen wir Augsburg seit Jahren zu gut und der Weg von Augsburg ist vorgezeichnet. Ich würde mich nicht wundern und ich werde es genauso tippen.
Ja, aber vorgezeichnet wohin denn?
Naja, um die
Teams. Nichts, aber ich ärgere trotzdem.
Etwas vorzuhalten, sage ich mal. Also wie jetzt zum Beispiel, ist egal. Augsburg wird irgendwen wie noch ärgern am Ende der Saison, da bin ich mir auch sicher. Dafür ist es oft genug passiert. Ja, man hat ja auch etliche Male gegen die Bayern schon gewinnen können. Ne? Also das ist ja auch so ein kleiner Angstgegner, was auch nicht verständlich ist, gerade auswärts in Augsburg, weil Augsburg ja jetzt auch keine besondere Wucht im Stadion entfachen kann. Aber es ist jedes Mal wieder ein Phänomen. Augsburg bleibt ein Bundesliga-Phänomen.
So, dann machen wir die Sache nämlich rund, weil die spielen gegen 2 der 3 größten Bundesliga-Negativphänomene im Moment. Nicht gegen Frankfurt, dafür aber in Bochum und in Gladbach. Und im Zweifel verlieren sie die beiden einfach und dann ist es Augsburg par excellence. Ich glaube, wir sollten uns nicht weiter aufregen, sondern euch eine schöne Woche wünschen.
Ganz genau.
Wir freuen uns über Feedback zu allen möglichen Themen, natürlich auch gerne zu den kontroversen Themen im Fußball. Gegen Saisonende darf man ruhig mal hitzig werden. Wie gesagt, die Kombination bekommt ihr nur hier und das ist vielleicht ganz nett, aber vielleicht auch ein bisschen nervig. Deswegen Fußball am Ende. Liebe Grüße.
Ciao, wie ciao. Immer im Fußball. Bis dann. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.